Urban Pop. Musiktalk mit Peter Urban.
Sie war mit einem Typen zusammen und der hat sie wohl betrogen und da hat sie ihm eine reingehauen, wie sie so sein konnte, und ist dann rausgezogen und hat noch während dieses Abends diesen Song geschrieben.
Adele ist wieder da. Unglaublich, oder? Diese Musik trifft mich zumindest direkt ins Herz. Wie geht es dir, Peter?
Also viele Songs gehen wirklich sehr, sehr nah. Viele sagen, oh Gott, das ist ja nur Balladen. Ich habe das einem Freund erzählt, dass wir einen Podcast über Adele machen. Sagt er, oh Gott, die Balladentante, das willst ja. Das kann man nicht so sagen. Also da sind auch ganz andere Sachen dabei, vor allem wenn man sich mal genau die Worte anhört, was die so singt. Also da geht's schon echt zur Sache. Es ist alles sehr persönlich und sehr echt.
Und darüber reden wir heute bei Abendpop Musiktalk mit meinem Kollegen Peter Urban. Hi erstmal.
Hi Uke.
Dieser Podcast ist vom Norddeutschen Rundfunk. Ich bin Uke Bandixen aus der Kulturredaktion. 30 ist das Album von Adele, das seit wenigen Tagen auf dem Markt ist. Easy on Me, das war der erste Song, den wir gerade gehört haben, war schon vorher herausgekommen, auch schon ein großer Erfolg. Ja, und das Album heißt 30, das ist immer nach Zahlen benannt, also das ist das Jahr, in dem sie das geschrieben hat. Also
sie ist 33, also mit 30 hat sie angefangen, an diesem Album zu arbeiten, Songs zu schreiben, aufzunehmen. Das ist ja eine Tradition bei ihr. Das erste Album hieß 19, dann 21, dann 25 und dann wird die Lücke immer ein bisschen größer und jetzt ist es 30. Also insofern, sie hat gesagt, das war das letzte Mal, dass ich das mit Zahlen benenne, aber ich glaube es nicht. Das wird noch weitergehen bis 73.
Oh, das wollen wir mal hoffen. Haben wir noch viele Podcast-Folgen vor uns hier. Ja, ich finde, Adele ist ein echtes Phänomen. Also natürlich ist diese Stimme sehr einnehmend und auch was ganz, ganz Besonderes. Aber sie schreibt diese Songs ja auch alle selbst oder viele, viele von ihren großen Hits.
Ja, sie schreibt die, also außer wenn sie mal ein Cover singt wie von Bob Dylan. Aber nein, sie schreibt die Songs mit einem Partner meistens, sind unterschiedliche Partner, auch gleichzeitig die Produzenten ihrer Songs. Sie schreibt die Texte, sie schreibt die Melodien, aber so gewisse musikalische Abläufe, Arrangements, das machen dann die Herren, es sind seltsamerweise immer Herren, mit denen sie zusammenarbeitet, aber auch sehr, sehr bekannte Leute. Und der Kern ist von ihr, das ist ihr Werk, ihre Kunst, wirklich große Kunst.
Ja, und das ist auch nicht nur ihre Kunst, weil ihr was Gutes einfällt, sondern es sind sehr oft autobiografische Texte und ich glaube auch dann die Kompositionen, die natürlich sehr gut dazu passen, die haben ja, also gerade bei den Balladen ist es ja immer wie aus dem Herz gerissen, denkt man, oder?
Ja, ihr größter Song, also auch der wohl auch am meisten bekannt ist, Someone Like You, ist also wirklich ein herzzerreißender Song, dass ich auch mal jemanden dann finden werde, der wie du bist, weil die alte Beziehung, die war zerbrochen und nun ist sie todtraurig und schreibt nun sich den Song aus der Seele. Und so ist es auch tatsächlich passiert. Also der Typ hat irgendwie sich verlobt und hatte ihr vorher gesagt, ich will nie heiraten. Und dann kriegt sie mit, dass der sich aber verlobt hat. Und an dem Abend hat sie sich sofort hingesetzt, aufs Bett gesetzt und diesen Song geschrieben. I heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. Your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Oh, friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone. ist also eine sehr, sehr spontane, natürliche, normale Person. Sie ist nicht konstruiert. Da setzen sie sich nicht an irgendwelche Reißbretter und konstruieren irgendwelche Songs, so wie Hits ja manchmal heutzutage gemacht werden. Das ist bei ihr überhaupt nicht der Fall.
Ich finde, das Spannende bei Adele ist ja in der Tat dieses große musikalische Talent und auch, ich muss schon auch sagen, bei diesem Album 30, diese große Welle der, na sagen wir mal, PR-Maschinerie, das hat sie schon auch ziemlich drauf, ne? Also dieses große Interview mit Oprah Winfrey, dann dieses tolle, tolle Konzert, das ja auch in der AD Mediathek steht, da in Los Angeles, großartige, also ein Orchester ist es, das mit ihr spielt, aber sie wirkt wahnsinnig bodenständig trotzdem.
Ja, sie ist immer noch genauso gleich geblieben, obwohl natürlich jetzt bei diesem vierten großen Album, bei diesem Weltstar, der sie ja wirklich ist, sie ist einer der erfolgreichsten Solostars der Welt, über 120 Millionen Tonträger verkauft, überall bekannt in der Welt, da ist die Promomaschine natürlich geölt, aber sie hat schon früher gesagt, sie will wenig machen, sie gibt wenige Interviews, also das war dann Vogue, Oprah Winfrey und vielleicht ein, zwei andere Sachen, Rolling Stone, aber mehr macht sie dann auch nicht, aber das macht sie sehr, sehr professionell, ist aber gleichzeitig immer noch natürlich. Ihre typischen Kraftausdrücke, sie hat eine sehr deftige Sprache, sie kommt eben aus der Working Class und das hat sie nicht vergessen und sie betont das auch immer wieder, dass sie immer noch gleich ist, dass sie immer noch Sehnsucht nach England hat, obwohl sie jetzt in Los Angeles lebt, aber diese Ursprünglichkeit, die ist immer noch zu spüren, das kann man wirklich auch in diesem Interview sehen mit Oprah Winfrey und man sollte noch wirklich genau deutlich darauf hinweisen, dass man das noch sehen kann bis Ende des Jahres in der ARD Mediathek, weil das ist sensationell.
Ein Abend mit Adele heißt das Ganze.
Genau, ein Abend mit Adele läuft auch im Fernsehen am 4. Dezember, aber es ist absolut groß, denn was sie da singt, also die Live-Performances sind sensationell gut und das Interview ist auch sehr, sehr spannend, sehr interessant.
Ich habe in meiner ganzen Vorbereitung, hier liegen ja ganz viele Zettel vor mir, ein Gag eines britischen Comedians gelesen, der gesagt hat, Adele müsste man in Großbritannien müsste man verstaatlichen, weil die so ein großer nationaler Schatz ist. Die Leute lieben sie wirklich in Großbritannien, ja. Also auf der ganzen Welt, aber da besonders, oder?
Und sie ist auch richtig stolz, Britin zu sein, und zwar eine Britin aus der Unterschicht, gleichzeitig mit einem unheimlichen schlagfertigen Humor verbunden, den die Leute aus der Working Class ja haben. Also wenn die in den Pub gehen und irgendwelche Sprüche loslassen, das ist saukomisch und so ist Adele auch. Die lässt also Sachen raus, das ist wunderbar.
Ja, sie quatscht ja auch viel auf der Bühne und macht Witze und hat früher offenbar auch, na, sagen wir mal, gerne mal was getrunken und auch geraucht und sagen wir mal auf eine sehr britische Weise so das Leben genossen. Das hat so Kneipenkumpelmäßig.
Ja, in der Tat. Also sie hat sich wirklich auch nicht drum gekümmert, wie sie aussieht. So, das ist ja immer die Diskussion. Ja, ist sie nicht zu mollig für so ein Star, ist vollkommener Bullshit. Sie sagt, das ist totaler Quatsch. Interessiert mich überhaupt nicht. Das ist meine Sache. Das geht niemandem was an. Und das ist ja wirklich endlich mal auch eine Einstellung. Äußerlichkeiten sind nicht wichtig. Einfach natürlich zu sein und ehrlich zu sein und honest zu sein. Das ist wichtig.
Wichtig war auch das erste Album natürlich. 2008 ist es erschienen. Es heißt 19. Mhm. Und ich würde vorschlagen, wir hauen mal am Anfang gleich mal einen Song raus. Chasing Pavements war ein Song, wo die Welt und ich glaube auch du das erste Mal richtig aufmerksam wurde.
Auf ja, das ist ein unglaublich guter Song. Und da können wir dann noch ein bisschen drüber erzählen, wie es da überhaupt dazu gekommen ist. Ja? Fly around in circles waiting as my heart drops and my back begins to tingle finally. Could this be it? Oh, should I give up? Or should I just keep chasing?
Chasing Pavements aus dem Jahr 2008 von Adele. Ja, bevor es zu diesem ersten Album kam, muss man ja sagen, sie hatte gar nicht so eine leichte Kindheit, ne?
Nein, sie ist 88 geboren und ihr Vater verließ die Mutter, als sie zweieinhalb war. Und war ein Alkoholiker, ein Werftarbeiter und die Mutter war damals Masseuse, hat dann sehr viele Jobs gemacht, ist anscheinend sehr talentiert, hat Möbel restauriert, ist dann in die Weiterbildung gegangen und hat dann auch oft die Wohnung und den Ort gewechselt. Und das Adele in 10 verschiedene Schulen gehen musste. Sie ging dann von Tottenham, wo sie herkam aus Nordlondon, auch immer noch sehr stolz auf den Fußballclub, und ging sie dann nach Brighton und dann als Kind noch wieder nach London zurück, nach Brixton. Und das ist ja auch eine sehr eigene Gegend, Südlondon. Da ist eine Gegend, wo viel Reggae gespielt wird und eine sehr diverse Gesellschaft sich zu Hause fühlt und gerade wirklich wunderbare Stimmung da herrscht. Und da, das ist so ihre Basis gewesen. Und sie hat als Kind immer wieder gesungen, hat immer nur gesungen, hat aber die Spice Girls gesehen, hat gedacht, Mensch, die sind so frech und so toll, die finde ich wahnsinnig. Oder ein großes Vorbild für sie war Gabrielle. Erinnerst du dich an die? Gabrielle ist eine Sängerin so aus den um die 2000er, Ende der 90er, die ganz viele Hits hatte, sehr, sehr hübsche Soul-Pop-Hits, auch hier bei NDR 2, aber in den Popradios Deutschlands sehr, sehr gerne genommen gewesen. Und das hat sie beeinflusst und gut gefunden. So die großen Gesangsstars wie Aretha oder sowas, das hat sie später erst kennengelernt. Aber das waren die Sachen, die sie gut fand. Und Destiny's Child fand sie toll zum Beispiel. Ne? Deswegen später, als sie dann Beyoncé kennenlernte, da war sie voller Begeisterung und fiel fast um und heulte, als sie ihr großes Vorbild sah. Und das waren so die sie kennenlernte, und ging dann schon mit 14, wurde sie überredet, eine Aufnahmeprüfung bei der Brit School zu machen. Das ist eine Schule für Musik und Technologie, eine staatliche Schule, bei der es auch keine Studiengebühren kostet. Aber man muss eine Aufnahmeprüfung machen, und ganz, ganz viele Leute, die in England jetzt erfolgreich sind, und weltweit erfolgreich sind, sind auf diese Bridge School gegangen. Und da gibt es also viele, viele Namen.
Ja, zum Beispiel Amy Winehouse ist da auch gewesen, habe ich gelesen.
Amy ist da auch gewesen, aber auch Jessie J und Leona Lewis und weiß der...
Katie Melua habe ich ja noch stehen.
Katie Melua war auch da. Und also viele waren auch nur eine kurze Zeit da, aber Adele war also die ganze Zeit da, 3 Jahre, und hat auch einen Abschluss gemacht. Hat das aber nicht gemacht, um eine Karriere als Sängerin zu starten, sondern sie hat sich mehr so interessiert für Plattenfirmen, also für A&R und Talentscout wollte sie vielleicht werden. Aber es wurde berichtet, wenn sie gesungen hat, und sie gehörte wirklich zu den besten Sängern und Sängerinnen in der Schule, da fiel allen, also waren alle still und gebannt, wie gut sie war. Sie war allerdings auch ein bisschen lazy, ein bisschen faul und kam oft zu spät, und sie wäre einige Male fast von der Schule geflogen, weil sie einfach zu unpünktlich war und Sachen vergessen hat und die Sache dann manchmal nicht zu ernst genommen hat, weil es gab ja dann auch Jungs oder eben Alkohol, und man konnte in den Pub gehen oder sich in den Park setzen und Cider trinken, und das Leben hat sie dann so auch genossen. Ganz, ganz einfach wie normale Menschen.
Ja, dieses Normale hat sie offenbar ja auch mit so einem Selbstbewusstsein verbunden, das ihr bisher zu eigen ist. Obwohl, da bin ich gar nicht so sicher, weil sie später immer auch von Angstzuständen und Depressionen spricht. So einfach ist die Lage, glaube ich.
Also so selbstbewusst war sie gar nicht, glaube ich. Sie war immer ein bisschen unsicher. Sie hat auch zum Beispiel ja gar nicht dafür gesorgt, dass ihre Musik bekannt wurde. Denn sie hatte 3 Demos aufgenommen, und die hat dann ein Freund, dem sie diese Kassette oder die CD gegeben hatte, bei MySpace eingestellt. Und da haben dann Leute von Plattenfirmen sie gehört und dachten, Mann, was ist das denn? Das ist ja toll. Und haben ihr Briefe und E-Mails geschrieben, die sie nicht beantwortet hat, weil sie dachte, das sind irgendwelche Spinner, und die wollten sie nur reinlegen, weil sie sagte selbst nachher, sie kannte gar nicht, dass Island eine Plattenfirma war.
Ach so, echt?
Oh. Island Records wusste sie nicht, oder XL, die andere, die sich dann aber wirklich Mühe gegeben haben, und irgendwann kam es dann doch zum Deal, denn als sie die Schule verlassen hatte, spielte sie auch öfters mal so in Pubs und Clubs mit ihrer Gitarre, sang so ein bisschen Singer-Songwriter-mäßig, und eines Tages sang sie bei einem Freund von ihr, der auch auf der Schule gewesen war, Jack Pagnotti, ein Singer-Songwriter, im Chor, im Studio. Und dann fand der das so toll, was sie da gesungen hat, und auch der Produzent fand es toll. Und so kam der Kontakt zu der Plattenfirma zustande und ihr erster Vertrag. Sie wurde schon mit 17 gesigned, und man hat schon sofort erkannt, dass das ein Riesentalent ist.
In diesem Zusammenhang ist sie offenbar auch in Hamburg aufgetreten, und zwar im Grünen Jäger. Das ist eine ziemlich kleine Musikkneipe.
Ja, ich war leider nicht da, und ich habe jetzt nachgelesen, das war so, dass Jack Pagnotti einen Gig hatte, einen Auftritt, aber er ist auch ein bisschen schwieriger Mensch gewesen und hat öfter öfters mal Sachen auch versemmelt und ist nicht aufgetaucht. Und da hat sie dann als Ersatz gesungen. Sie wurde dann auf einen Barhocker gesetzt vor 50 Leuten und hat dann mit der Gitarre ihre Songs gespielt. Und die Leute fanden es gut, okay. Ja. Und das war zu einer...
Wundert mich irgendwie nicht.
Eine Zeit, da wurde schon ihr erstes Album aufgenommen. Das war 2007. Und das erschien dann im Januar 2008 und wurde gleich ein ziemlich guter Erfolg, besonders eben diese Single Chasing Pavements, die wir vorhin schon angespielt gehört haben. Und dann hat sie nochmal in Hamburg gesungen, im Stage Club. Aber das muss wahrscheinlich ein Plattenfirmen-Showcase gewesen sein, bei dem ich persönlich auch nicht war. Kann man sich jetzt natürlich ärgern drüber, dass man sowas dann mal verpasst hat. Aber jedenfalls ist sie auch schon in Hamburg öfter gewesen. Und die Geschichte, dass ihr erster großer Song Chasing Pavements so ein Erfolg wurde, das ist ein außergewöhnlich guter Song mit einem tollen Refrain, die ist auch wieder typisch Adele. Sie war mit einem Typen zusammen und sie hat ihn mit einer anderen Frau getroffen im Pub und da hat sie ihm eine reingehauen, wie sie so sein konnte, und ist dann rausgezogen heulend und durch die Straßen, über die Bürgersteige, Pavements, gelaufen.
I've made up my mind, don't need to think it over, if I'm wrong I am right, don't need to look no further, this ain't last, I know, this is love, but if I tell the world.
Und hat noch während dieses Abends diesen Song geschrieben, will ich jetzt weiter über die Bürgersteige der Stadt jagen oder will ich jetzt mal mein Leben in die Hand nehmen und irgendwas anderes machen und mir ernsthaft was suchen. So, das ist das Motto, der Inhalt dieses Songs. Großartig.
19, das erste Album. Ja, man kann schon sagen, also das war dann auch sehr erfolgreich. Es ist trotzdem ein wirklich starkes Debüt, weil das auch so eine ganz eigene Handschrift hat irgendwie, ne?
Ja, es ist ein eigentümliches Debüt. Ich fand damals, also den Song fand ich grandios. Das Album fand ich so gemischt, weil es weiß nicht genau, wo es zu Hause ist. Da ist ein bisschen Folk drin. Also gleich die erste Nummer, Daydreamer, da denkst du, ey, ist eine Folkplatte. Oder dann ist aber auch schon so eine unheimlich tolle Ballade drin, wie Hometown Glory. Das letzte Stück, das erinnert schon an die großen Balladen, die Adele später geschrieben hat.
I've been walking in the same way as I did. Missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering. Round my hometown, mayhem.
Also eine große Mixtur von Einflüssen. Und das kommt auch daher, sie kannte ganz viele unterschiedliche Leute, die verschiedene Musik machten. Sie war zum Beispiel auch mit Marcus Mumford von Mumford & Sons befreundet, aus der Folk-Richtung. Laura Marling, die große britische Folksängerin, das ist auch eine Freundin von ihr. Und dazu eben so ein paar Einflüsse von Blues. Also es hört sich an, so Gitarre und ein bisschen Blues gesungen. Alles wild durcheinander, aber trotzdem getragen von dieser Stimme. Das ist einfach schon eindrucksvoll.
Daydreamer, hören wir mal rein.
Ah,
wie
ja.
Das klingt. Das ist ja fast noch verhalten, denkt man am Anfang.
Ja.
Daydreamer, sitting on the sea, soaking up the sun. He is a real lover, of making up the past and feeling up his girl like he's never felt a figure before.
Nicht nur bei Daydreamer, jetzt finde ich, ist es auch bis auf das jüngste Album, auf das 30-Album, ist es oft Klavier und ihre Stimme oder eine Gitarre und ihre Stimme. Es ist oft so, dass ihre Stimme wirklich in den Vordergrund gerührt wird, oder?
In der Tat, so ist es auch. Oft sehr sparsam. Hier sagt sie selbst, dass sie sich dahingesetzt hat mit Gitarre und so gesungen hat. Das ist auch von Amy Winehouse beeinflusst, die sie zwar nicht persönlich kennengelernt hatte auf der Brit School, aber die hat kräftig das Album Frank von Amy Winehouse hat sie schwer beeinflusst und hat einfach ihr den Mut gegeben, sich dahinzusetzen, das zu machen. Aber sie hat es trotzdem nie als Karriere betrachtet. Sie dachte so, ich nehme jetzt mal eine Platte auf, spiele so ein paar Konzerte in kleinem Rahmen und das war's dann. Sie dachte wirklich nicht, dass daraus so eine riesige Weltkarriere werden könnte. War nie in ihren Träumen, auch nicht in ihren Wünschen. Und so hört sie sich eigentlich immer noch an. Sie wundert sich immer noch, dass viele Leute das so toll finden. Oder auch, dass ihre Peers, also die ihre Kollegen, sie so verehren. Also als sie mal dann Beyoncé traf und war fast auf die Knie fiel, ihre Heldin von früher, da sagte Beyoncé, mein Gott, du singst, wenn du singst, dann denke ich an Gott. Du bist so gut und kann ich ein Foto mit dir? Und Adele, was? Sie will ein Foto mit mir? Ich will ein Foto mit ihr. Also in diesen Zeiten und diesen Tagen, wo du also von Medien von allen Seiten gesteuert wirst, finde ich das sehr, sehr wohltuend. Sie ist auch heute immer noch nicht irgendwie auf Instagram groß aktiv und diesen ganzen Dingen, Twitter und Instagram, interessiert sie alles gar nicht so richtig.
Make You Feel My Love, das ist ein Bob Dylan. Ja. Das ist ja dann auch noch eine große Single gewesen und ein sehr bekannter Song gewesen und ein tolles Beispiel dafür, wie man aus einem wirklich großartigen Bob Dylan Song, ich glaube, der ist von Time Out of Mind,
ja,
wo er ja aber eigentlich mir so mit weggeht, würde ich mal sagen. Es ist ein tolles Album, finde ich, aber sie macht daraus einen Welthit.
Was die daraus gemacht hat, wirklich.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on.
Also es ist ein sehr schöner, melodiöser Dylan-Song. Wenn man Dylan aber hört mit seiner Version, dann hätte man nie geahnt, was daraus werden kann. Und den Song zu picken, das war aber nicht ihr Verdienst. Ihr Manager fand den Song so schön und sagte, nimm den doch bitte auf. Und wie sie den auch aufgenommen haben, war wunderbar.
And there is no one there to I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I will never do you wrong.
Ich habe gelesen, dass Bob Dylan sich dazu geäußert hat, das macht er, glaube ich, gar nicht oft, dass er das sehr gut gefunden hat. Das ist ja schon mal toll, oder?
Das ist ja schon ein Adelstitel, wirklich.
Ja, ich meine, es ist wirklich auch ein wirklich sehr, sehr schönes Song, finde ich. Und gerade jetzt auch so ein ikonischer Adele-Song geworden. Ich finde, das irre ist, dass sie schon beim ersten, aber nachher bei den folgenden Alben noch mehr, irgendwie die Gabe hat, sowas wie, man hat das Gefühl, das sind schon Klassiker. Das ist ganz komisch, wie sie so eine, ich weiß nicht, was sind das für musikalische Wurzeln, die sie da anzapft?
Ja, das sind diese Gabe, wunderschöne Balladen zu schreiben, wie die schönsten von Elton John oder so vergleichbar in dem Stil. Someone Like You oder später Hello. Ich meine, das sind so Kernstücke, die sofort einen anpacken. Und wenn du so einen Song auf dem Album hast, dann ist natürlich schon der Grund, warum das Album auch dann so erfolgreich ist. Das ist nicht konstruiert, das ist einfach so eine Gabe, die sie hat. Das ist auch nicht gelernt irgendwie. Sie hat sich ja nicht hingesetzt und von großen Balladenkomponisten irgendwie sich was zusammengesucht. Ich glaube, es ist einfach so ein Talent, das einfach da ist.
Ja, das ist auf jeden Fall großartig. Bei einigen Songs habe ich schon gedacht, wenn mir jetzt jemand erzählen würde, ach Mensch, Oke, das hat schon, ich weiß nicht, Dusty Springfield in den 60ern aufgenommen, das ist ja die Coverversion, dann würde ich es wahrscheinlich glauben, weil das irgendwie so klassisch gemacht ist. Irgendwie.
Das ist ein guter Name übrigens, Dusty Springfield ist auch wirklich eine der Sängerinnen, die eigentlich auch zu den Vorbildern gehören, weil sie die erste große britische Sängerin war, die Soul gesungen hat und die aber nicht die Gabe hatte, solche Songs zu schreiben. Die hat zwar auch große Balladen gesungen, die aber nicht so menschlich waren, nicht so aus eigener Erfahrung gesungen waren, weil sie von anderen Menschen, von Männern komponiert waren. Und insofern ist das schon richtig. Und eine andere große Vorbildsfrau ist Etta James geworden. Das war als Kind und als Jugendliche noch nicht so, aber als sie dann in Plattenläden auch mal war, auch gearbeitet hat und auch Platten durchsucht hat, hat sie Etta James Platten in der Hand gehabt, dachte, oh, die Cover sehen ja toll aus, hat sie dich angehört. Und das ist ein ganz großer Einfluss geworden. Das hört man aber auch, dass dieses Soulige, das dann später immer mehr dazu kam, auch aus dieser Quelle kam. Die große Etta James hier ist wirklich eine fantastische Sängerin gewesen, die nie diesen Weltruhm erreicht hat, eigentlich, den sie hätte erreichen sollen.
Diese Geschichte mit den Plattenläden, von der du gerade sprachst, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, aber nach dem 21-Album gewesen. Mhm. Da ist Adele, finde ich, eine irre Geschichte, ist dann offenbar, ich weiß nicht genau warum, aber ich glaube, um den Kontakt zu so einem Markt oder zu den Leuten nicht zu verlieren, hat sozusagen ein paar Wochen lang in einem Plattenladen, ganz stinknormalen CD-Plattenladen gearbeitet, um zu hören, was so gerade läuft, was die Leute reden, was angesagt ist. Das ist doch irgendwie...
Ja, sie ist wirklich ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist auch, dass sie, nachdem die erste Platte rauskam und gleich ein großer Erfolg dann wurde, auch ein großer Erfolg in Amerika, denn am Anfang lief das etwas langsam, aber dann hat sie ihren Auftritt bei Saturday Night Live gehabt, der beliebten Fernsehshow. Und an dem Abend war die Vizepräsidentenkandidatin Sarah Palin war Gast und da haben alle Amerikaner zugeschaut. Eine Einschaltquote von 14 Millionen. Und Adele sang. Und sie sang Chasing Pavements und noch einen anderen Song. Und am Tag danach war ihre Nummer bei den iTunes Charts Nummer 1. Also es war der Durchbruch, war praktisch durch diese Fernsehshow. Dann ging sie in den USA auch auf Tournee. Aber da hatte sie gerade einen neuen Freund kennengelernt in London. Und sie wollte bei dem sein. Und da hat sie einfach erstmal die Tournee abgesagt.
Oh, das ist ja echt ungewöhnlich. Ja.
So ungewöhnlich, also nach dem Motto, ihre Karriere war ihr echt wurscht, sie wollte ihr Privatleben haben und das hat sie dann bei anderen Dingen später immer mal wieder gemacht, dass sie Sachen einfach so ernster genommen hat, was in ihrem Privatleben vorkam, aber Tourneen hat sie dann später nicht viele abgesagt, aber trotzdem, das war schon ein Kennzeichen. Sie ging dann aber auch später auf Tournee wieder in den USA und das war so, dass sie durch die Südstaaten fuhr und da lernte sie andere Musikstile auch kennen. Sie kannte zum Beispiel gar nicht diese Südstaaten-Soul-Sachen von Aretha Franklin und aus Memphis und Muscle Shoals und so. Das lernte sie alles kennen und auch Country in der Art. Anscheinend, du hast recherchiert.
Genau, anscheinend, weil der Busfahrer in dem Tourbus immer Country-Musik hörte, was ja. Super Einfluss
ja, und, ist. Ja, und sie hat das gesagt, das war ein großer Einfluss, dass sie da endlich also auch eben diese Soul-Musik hörte. Und das merkte man bei der nächsten Platte dann schon deutlicher.
Und das ist 21, also geschrieben im Alter von 21, dann eben 2011 ist die rausgekommen. Genau. Und dann haben wir natürlich es sofort zu tun mit Rolling in the Deep.
Dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The sky.
Ja, da ist alles drin. Da sind die 60er Jahre drin,
oder? Bombentitel.
Ja. Das ist ein Bombentitel, der hebt auch wirklich total ab, finde ich. Ja. Also es ist auch so Kneipenparty-tauglich.
Ja, er ist das, aber er hat auch eine ganz, ganz bittere Note eigentlich. Er ist ein ganz schöner Rache-Song. Rolling in the Deep, der kriegt's wirklich. Denn es ist wieder derselbe Boyfriend,
Ach so.
Der sie dann wieder verlassen hatte. Das ging in die Brüche. Und der ist eigentlich der Grund für diese Songs auf diesem Album 21. Wenn sie noch einen Durchbruch brauchte, dann war der das. Ein unfassbar erfolgreiches Album, eines der erfolgreichsten der Popgeschichte. Und mit wirklich tollen Songs. Und besonders dann eben Rolling in the Deep ist. Also, und dann Set Fire to the Rain. Und eine Mixtur von Co-Komponisten und Produzenten, unter anderem Rick Rubin, der legendäre amerikanische Produzent, aber auch Ryan Tedder. Adele hat es geschafft und die Plattenfirma hat das mitgemacht, immer die Kontrolle zu haben, die Oberhand, zu sagen, ich entscheide, wenn mir das nicht gefällt und ich mich nicht wohlfühle, dann machen wir das nicht so. Und Rick Rubin wurde engagiert, der große Name, und sie sollte eben so aufnehmen, wie er das macht. Er engagiert immer eine Band, seine Hausband im Studio, und dann nehmen sie alle zusammen im Studio auf. Und der Sänger muss dann nachträglich noch seine Vocals aufnehmen. Das wird oft so gemacht, ne? Dass das Playback gemacht wird und später singt er dann alleine seine Vocals. Das will sie aber nicht. Sie sagte, die hat sie dann alle weggeschmissen, die Songs, bis auf 3, 4, die hat sie behalten, weil sie sagt, ich habe nicht so gut gesungen, ich kann nicht so gut nachsingen, ich möchte die ersten Aufnahmen, die ersten Demos, wo ich den Song spüre und ihn zum ersten Mal singe, die Aufnahmen sind die besten. Und so hat sie es dann auch gehalten und sie hält es eigentlich immer noch, was sehr mutig ist, gegen solche weltberühmten Grammy-Gewinner-Produzenten anzureden. Das ist schon mutig und finde ich wirklich große Klasse. I let it fall.
Rick Rubin gibt es ja auch quasi schon so Anekdotisches zu erzählen, der ja offenbar wenig spricht und viel grünen Tee trinkt und ein asketischer Mann ist mit so einem langen grauen Bart, vielleicht hat man ihn auch vor Augen, und sie eine fluchende, trinkende, rauchende,
ja, genau,
sehr selbstbestimmte Frau, vielleicht gar nicht so selbstbewusst, aber offenbar wusste sie echt, wo es lang geht.
Ne? Ja, genau, da ist sie sehr selbstbewusst gewesen und in der Tat mit dem Trinken, das stimmt schon, gerade in der Phase, wo sie dann also auch großen Liebeskummer hatte, da sagt sie selbst, sie war in der Gefahr, wirklich abzustürzen. Also sie hat sehr, sehr viel getrunken und das ging dann mittags oft schon los. Und das hat ihrer Seele, ihrer Psyche nicht so richtig gut getan. Aber sie hat es damals nicht gemerkt, weil sie sagt selbst, ich habe es genossen zu trinken. Adele hat es geschafft, persönliche Songs zu singen. Das ist wirklich so aus ihrem Gefühl entstanden. Aber die haben wirklich allgemeine Gültigkeit. Weil, also ich meine, dieses Problem kennen ja nun fast alle Menschen oder viele Frauen, die ihre Songs gehört haben, sagen, ja, das ist genau richtig, genau das habe ich auch gefühlt und ja, das ist das Geheimnis.
Aber auch Männer haben Gefühle, Peter, wir probieren das gleich mal aus.
Wer weiß schon, das, man ist nicht so sicher. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am home. Whenever I'm alone with you, you make me feel like I am whole again.
Ich finde, bemerkenswert ist, wenn man diesen und viele andere Songs hört, sie hat ein tolles Timing. Ich finde, sie verschleppt ja so ein bisschen beim Singen, aber Dieses raue, rauchige macht sie ganz toll, aber sie hat ja auch eine unglaubliche Sicherheit in diesen hohen Tönen.
Ja.
Das ist irre, finde ich, diese Kombination.
Dieser wechselt gerade, wie dieser Song so langsam so leise anfängt und so sehr, sehr rauchig. Und dann später geht es aber auch richtig hoch und das kann sie ganz wunderbar. Also sie sagt, das hat sie früher noch mehr gemacht und es gab auch einen physischen Grund dafür, dass sie hier so rauchig klang, denn ihre Stimmbänder waren angegriffen. Gerade 2011, kurz nach diesem Album, musste sie operiert werden, hatte einen Polypen auf den Stimmbändern und es sah eine Zeit lang gar nicht so toll aus. Sie musste also so 2 Monate durfte sie nicht reden, was für sie, glaube ich, echt der Horror war. Und sie durfte auch nicht singen natürlich. Und es wurde operiert und ist aber geheilt. Und seitdem, das sagt sie selbst, ist ihre Stimme viel klarer geworden. Also als wäre das irgendwie abgeschliffen worden von den Stimmbändern, das Rauchige. Und das ist wahr, wenn man heute ihre Aufnahmen von den nächsten beiden Alben hört, dann gibt es viel, viel klarere Töne. Mag man mögen oder nicht, aber sie sagte, damals klang sie wie Tom Waits. Also ironischerweise gesagt, aber ja. Und im selben Jahr nahm sie auch ein Live-Album auf, das ganz großartig ist, eine DVD, Live at Royal Albert Hall. Und auch ein fantastischer Erfolg mit tollen, gerade der Dylan-Song wird da wunderbar interpretiert.
Adele hat ja, also ich wollte das einmal nachtragen, für 19... Ich glaube, ich habe aufgeschrieben, 7 Millionen Tonträger verkauft und 2 Grammys bekommen bei 21, also das Album 3 Jahre später, sind es dann schon, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 30 Millionen verkaufte Tonträger und also CDs damals ja vermutlich und 6 Grammys. Also das ist der Weltdurchbruch,
oder? Ja, genau, 6 Grammys. Also für das erste Debütalbum schon 2 Grammys ist schon der Hammer auch, ne? Aber dann 6 Grammys, das war also bisher auch selten vorgekommen. Und da gab es noch einen 7. dazu bei der Grammy-Verleihung, nämlich für den Filmsong für den James-Bond-Film, für Skyfall. Auch ein fantastischer Filmtitel. Ich finde, einer der allerbesten Bond-Songs überhaupt. Und den hat sie perfekt geschrieben, der ist wunderbar arrangiert mit Paul Epworth zusammen. Und da gab es dann noch einen extra Grammy, also das war wirklich, das katapultierte sie wirklich in eine andere Sphäre des Erfolgs.
Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban, wir sprechen heute über Adele. Ja, und ihren märchenhaften Erfolg. Passt gar nicht so zu ihr, dieses Märchenbild, finde ich, weil sie so eine bodenständige, normale Frau zu sein scheint.
Sie ist ja nicht so eine produzierte Hitkünstlerin. So, man denkt sich ja immer, ja, große amerikanische Manager denken sich was aus und so formen so ein Püppchen, das gut singen kann und es wird der Welterfolg. So funktioniert es ja Gott sei Dank nicht. Und hier kommt jemand aus, wirklich von unten und singt gut und hat eine Gabe, große Songs zu schreiben und hat Erfolg. Und das ist das Tolle, dass das in England, einem kleinen Land, wenn man das vergleicht mit Amerika, einem relativ kleinen Land, so funktioniert und so geht. Das funktioniert zum Beispiel in Deutschland ja nicht. Da gibt es sicher auch riesige Talente. Ich denke an Inga Rumpf oder sowas, hat tolle Songs geschrieben, hat eine wunderbare Stimme, aber ist kein Weltstar geworden. Aber es ist auch nicht die vergleichbare Kultur. Also wir leben in einer anderen Kultur. In England ist das aber immer noch möglich. Und das fand ich gerade hier bei Adele, das ist so ein Musterbeispiel.
Du hast vorhin schon erwähnt, Amy Winehouse, die auf derselben Schule oder Hochschule war und die sie offenbar ja auch beeinflusst, also die Adele auch beeinflusst hat. Und die, das wissen wir ja alle, ein leider ja sehr tragisches Ende genommen hat. Sie ist, man muss sagen, Amy Winehouse ist 5 Jahre älter gewesen als Adele. Hast du damals, ich weiß, die Presse hat immer so ein bisschen die beiden gegenübergestellt, was ich glaube immer so eine Zuspitzung ist, das hat so ein Klatschniveau, das finde ich eigentlich albern. Aber hast du auf Adele geguckt und dir auch mal Sorgen gemacht und du gesagt hast, wie bei Amy Winehouse womöglich, na, das ist aber schwierig gerade persönlich, Alkohol, schwierige Zeiten so?
Die war ja nicht so in den Klatschspalten drin, ihre Abstürze waren auch nicht so katastrophal und eklatant und in der Öffentlichkeit. Das konnte man eigentlich nicht vergleichen. Ich glaube, bei Amy kamen ja auch noch andere Drogen dazu. Ich glaube auch Heroin und diese Dinge. Insofern, das kann man mit Adele nicht vergleichen, obwohl sie selbst wohl das so empfand, dass in der Zeit, in der Krise auch des großen Erfolges und des vielen Alkohols sie sich trotzdem gefährdet fand. Sie hat 2011 ihren damaligen Lebenspartner kennengelernt und hat gesagt, der hätte ihr Leben gerettet. Ja, ein bisschen übertrieben vielleicht, aber wahrscheinlich, der hat ihr Halt gegeben. Sie hatte einen Partner, wurde im nächsten Jahr dann rauf, wurde auch schwanger und 2012 bekam sie dann ein Kind. Aber jedenfalls hatte sie jetzt einen ganz anderen Inhalt im Leben. Mann und Kind.
Und dann hat sie in der Tat, ja, das finde ich auch schon bemerkenswert, sich total aus dieser Maschinerie, sage ich mal, die ja sonst eigentlich üblich ist, also neues Album, dann die Tournee, dann wieder Songs schreiben und so weiter, dann geht das Karussell wieder an, rausgezogen und wirklich ja, Pause gemacht will ich nicht sagen, sie hat ja was anderes gemacht im Leben, aber auf jeden Fall hat sie keine Tournee geplant oder keine Songs geschrieben, also weil sie hat dann ja ein paar Jahre verstreichen lassen.
Genau, das ist richtig. Na, natürlich nach der Geburt hat sie sich erstmal auch ums Kind gekümmert. Nee, sie fing dann 2013 also wieder an, Songs zu schreiben. Aber jetzt war ja nicht so viel Herzschmerz mehr dabei. Und insofern das nächste Album, das 2015 dann erschien, wurde von ihr als Make-up-Album.
Also Break-up und Make-up.
Ja, also jetzt ist alles richtig am Platz und jetzt schreibt man natürlich über andere Dinge. Und da fragt man sich, geht das überhaupt? Kann ich überhaupt, wenn ich glücklich bin, tolle Songs schreiben? Manchmal ist ja das.
Ich weiß, dass damals, als es rauskam, hieß es so, oh, da ist das neue Album von Adele. Oh, hoffentlich ist es so gut wie 21. Das ist aber auch schwer, so ein Anspruch, oder?
Also das ist gar nicht zu erfüllen. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr schwierig. Aber trotzdem ist ihr gelungen, ja auch wieder gute Songs, tolle Songs drauf zu schreiben. Diesmal zum Beispiel ein Song Remedy. Da geht es eben auch, dass der kleine Sohn, ihr kleiner Sohn einfach ihre Heilung ist, also ihr Medikament. Also das über solche Dinge hat sie dann geschrieben. When the night keeps you from sleeping, just look and you will see that I will be your remedy. When the world seems so cruel and your heart makes you feel like a fool, I promise you will see that I will be, Remedy. Oder auch bei Hello, dem Kernsong praktisch dieses Albums, geht es darum, die alte Heimat zu grüßen oder auch Leute zu grüßen, denen man vielleicht früher wehgetan hat und dass man trotzdem sich versöhnen möchte. Also es ist also mehr so ein Album der Versöhnung und insofern auch sehr, sehr warme menschliche Themen, die hier besungen werden.
Hello aus dem Album 25 aus dem Jahr 2015.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million.
Es ist absolut irre, wie das sofort wieder funktioniert. Wunderbar. Man erkennt sie sofort. Ja. Es ist wieder ein Klavier und ihre Stimme und es ist irre. Dass man hat sofort, was ist es sofort, Adele?
Und das Witzige ist, dass dieser Song eigentlich entstanden ist aus einer Not, weil sie litt dann doch, weil das Baby und der neue Mann zu viel Raum einnahmen unter einem Writers Block. Also sie hatte eine Blockade. Sie konnte nicht mehr richtig komponieren und Songs schreiben. Und da hat sie einen neuen Partner gefunden. Und da wurde sie zusammengebracht mit Greg Kirstein. Das ist ein sehr erfolgreicher Songschreiber. Aber auch einer, der mit der Band The Bird and the Bee und einer großartigen Sängerin Inara George sehr, sehr sensible Platten gemacht hatte. Also der ein Händchen für sowas hat. Und da kam nun dieser geniale Song raus. Also insofern, diese Zusammenarbeit hat wirklich funktioniert und sie hält auch noch bis heute an. Auf dem neuen Album sind auch Songs mit Greg Kirstein geschrieben und dann sind noch andere Songs drauf, zum Beispiel ein Klassiker, When We Were Young ist das, ein Song, der eben auch zurückgeht, Gefühle an die Vergangenheit, an früher, aber auch an alte Lieben und alte Erinnerungen heraufbeschwört. Das mag kitschig klingen, aber es ist einfach natürlich. Bei jedem Menschen ist das so. Jeder denkt immer an früher und was war schön. Und das hat sie großartig vertont. Und das war auch so ein geniales Stück. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Like a movie, it was just like a song.
Kitschig oder nicht, ist mir völlig wurscht. Es ist wunderbar. Es ist ganz egal. Aber es wirkt natürlich komisch bei einer ja auch immer noch sehr junge Frau, so zu sagen, Mensch, wie war das früher und es ist immer noch schön und früher war es auch schön und so. Es wirkt so ein bisschen, es gibt ja in der Popmusik öfter, dass Leute so zurückschauen und es wirkt trotzdem als Geste komisch für eine noch immer sehr junge Frau, oder?
Ja, weiß ich nicht. Also sie war damals, ja, 25, ne?
Genau. Ich finde es irgendwie trotzdem.
Geht schon, ja, es ja, ist schon so. Was auch neu war, war ein Kontakt mit einem absoluten Hit-Giganten, mit Max Martin. Sie hatte einen großen Hit von Taylor Swift gehört und sagte, oh verdammt, wer hat das geschrieben? Das ist ja sensationell gut. Und lernte den kennen und dann ist einer der Songs hier, Send My Love, ist auch eine Kombination von Max Martin. Sie sagt, das ist ja ein Schwede, der in den USA sehr erfolgreich ist. Was kann man von dem lernen, hat sie in einem Interview gerade gesagt. Sie hat gesagt, Hooks, also kurze Phrasen, Melodien, Leitmotive, könnte man im Deutschen sagen. Hooks.
Klingt noch nicht so gut.
Klingt nicht so gut, ne? Also zum Beispiel Stones, Satisfaction, ein typischer Hook oder sowas. Und diese Hooks sind extrem wichtig für Popmusik und Pophits. Und das hat sie von ihm gelernt, die Wichtigkeit.
Hören wir mal den Hook. This was all you, none of it me. You put your hands on. Klingt ein bisschen nach Beyoncé, findest du nicht?
In der Tat, sehr. Und Max Martin hat auch mit Beyoncé gearbeitet. Also es ist ganz, ganz klar von Beyoncé beeinflusst, ja, eindeutig. Und der Witz ist ja, dass auf diesem Album 25, das sehr erfolgreich war, sind ja Songs drauf, die auch stark von Beyoncé beeinflusst sind. Das hat Adele immer betont und deswegen war es ihr höchst peinlich, dass dann im Jahr danach, als die Grammys verliehen wurden, sie für dieses Album 25 wieder 5 Grammys bekam, auch Album des Jahres. Und sie der tiefsten inneren Überzeugung war, dass Beyoncé mit Lemonade das hätte eigentlich verdient gehabt hätte. Bei der Preisverleihung ist ihr auch noch die Trophäe zerbrochen, weil sie anscheinend so rumgefummelt hat und sie hat geweint und so weiter. Und Beyoncé hat es aber sportlich genommen und die beiden sind beste Freundinnen. Aber
wie ist dir denn das Album damals vorgekommen? Kannst du dich erinnern, als 25 rauskam?
Also ich muss sagen, ich fand Hello grandios, also genial. Und dann fand ich aber nur noch 2, 3 Songs richtig toll. Water Under the Bridge oder eben When We Were Young. Insofern war ich so, sagen wir mal, nicht euphorisch. Also das kann ich schon sagen. Aber der Erfolg, mein Gott, ist wieder grandios gewesen. Ein Riesenerfolg und auch eine sehr, sehr erfolgreiche Tournee danach. Danach ging sie wirklich lange auf Tournee. Bis 2016.
Und ich erinnere mich an eine Geschichte, als sie hier in Hamburg offenbar ein Konzert oder vielleicht sogar mehrere gegeben hat.
Zwei.
Dass sie zwischendurch bei Planten und Blumen, das ist ja ein Park mitten in der Innenstadt, irgendwie auf dem Rasen gesessen hat. Natürlich dann eben nicht in einem Kleid und im großen Make-up und einer großen Robe und so weiter, sondern ganz normal und kein Mensch ist aufgefallen und sie hat offenbar dann irgendwo eine Notiz abgesetzt, hier, ich bin gerade in Hamburg und es ist ganz ein zauberhafter Park und es ist ein wunderschöner Park, aber niemand hat Notiz von ihr genommen.
Ja, das ist so toll, dass das bei ihr so ist, da ist nicht so großer Rummel um sie. Sie lebt auch, wenn sie jetzt in L.A. ist, man sieht das auch in Bildern, sie fährt selbst einkaufen und so, sie muss nicht immer irgendwie von 1000 Leuten umgeben sein, sicherlich wird irgendwo ein Bodyguard rumlaufen. Aber trotzdem, sie will ein ganz normales Leben leben. Das ist ja auch ganz schön. Und gerade von Hamburg gibt es ein paar lustige Geschichten. Sie spielte 2011 auch im Docks, hier in diesem wirklich nicht so großen Theater, vor 1200 Leuten. Und im Rolling Stone gibt es eine Geschichte, wo die an der Alster sitzen. Der Journalist des Rolling Stone war nach Hamburg gekommen, um sie zu interviewen. Und sie sitzen an der Alster, sie hatten vorher in ihrem Hotel, wahrscheinlich das alte Interconti, in der Bar schon 2 Rotweinkaraffen genommen und war ein bisschen angetüdelt, saß sie auf der Alsterwiese und hat das Interview gegeben. Das wird dann so wunderbar beschrieben und später auch in der Garderobe des Docks, wenn man da mal drin war. Das ist also wie eine schlechte Turnhalle, so sieht das da drin. Überhaupt nicht glamourös. Und das wird da auch beschrieben und so. Das ist also auch ganz schön. Also zu Hamburg hat sie offensichtlich schon eine engere, längere Beziehung.
Ja, offenbar ist das ja ein weiter Weg vom grünen Jäger, jetzt sagen wir mal, nach Los Angeles zum, Observatorium,
wo sie dieses Griffiths Observatorium, einer der schönsten Plätze der Welt, unter dir die Stadt und in der großen Robe singst du da deine Songs.
Das war jetzt eben ein
langer Weg.
Die Beschreibung von diesem Abend, einen Abend mit Adele, den es doch immer in der ARD Mediathek gibt. So, davon mal abgesehen, hat sie danach wieder eine Pause gemacht. Weil sie sich auch um ihre Familie kümmern musste, aber irgendwie gab es auch wieder Schwierigkeiten, ne? Also
ja, es ging nicht so weiter. Also erstmal kümmerte sie sich noch um das Kind und dann fing sie an, 2018 wieder an Songs zu arbeiten. Und dann hat sie erst ihren Mann geheiratet, Simon Konecki. Erst dann, 2018, hat sie ihn geheiratet und ein paar Monate später hat sie sich von der Ehe verabschiedet. Sie hat die Ehe beendet und der Mann fiel aus allen Wolken und sie hat sich später sehr, sehr oft gefragt, ob das richtig war, auch ihrem Sohn das zuzumuten, dass eine Ehe, die sie wirklich lange gewollt hatte, nun in die Brüche geht. Ist das nur Egoismus oder soll man zusammenbleiben wegen des Kindes? Und ihr großer Traum war immer schon gewesen, Familie zu haben und eine Ehe zu haben, weil sie eben nicht so aufgewachsen ist. Sie hatte eine alleinerziehende Mutter, der Vater war Alkoholiker. Sie hatte kaum Kontakt zu ihm. Es war eine sehr schwierige Beziehung, denn der sprach später auch immer mit den Boulevardblättern Englands und hat alte Fotos verkauft und hat Interviews gegeben, die überhaupt nicht so nett waren. Und diese Rolle des Vaters, die war ihr immer im Kopf und sie hatte so eine Sehnsucht nach einer heilen Familie, hat das dann aber beendet. Und aus diesem Schmerz und dieser Angst, diesem Chaos, sind die Songs entstanden. Und
das Album, das jetzt erschienen
ist. Das jetzt 30, das jetzt gerade erschienen ist. Und wenn man die Texte sich anhört und auch viele Szenen drin, da sind ja O-Töne drin, wo sie selbst redet und ihr Sohn redet. Da musste man erstmal schlucken, ist das jetzt gut? Das ist so eine Art und Weise, die aber sehr persönlich ist und sehr überzeugend ist. Und nun sagen viele Leute sicher, ach, das ist doch alles kalkuliert. Die macht aus ihrem Schmerz und ihrem Liebeskummer, es ist ja kein Liebeskummer, es ist ja eher ein Schmerz über eine Sache, die zerbrochen ist. Warum ist meine Ehe gescheitert? Bin ich selbst schuld? Bin ich schlecht? Bin ich nicht gut oder andere? Und aus diesem Schmerz macht man dann Songs, das ist Kalkül. Und das ist aber hier nicht so. Ich empfinde das wirklich nicht so. Sondern wenn Adele ein Hit-Album machen möchte und clever ist, dann und die Plattenfirma fände das sicher viel, viel besser, dann geht sie hin, schreibt mit einigen Komponisten ein paar Hitsongs, lässt die toll produzieren, ein paar schnelle, ein paar langsame und das ist ein Bombenerfolg. Da muss man sich keine Gedanken machen. Aber so funktioniert sie nicht. Sondern wenn sie was macht, dann muss es aus ihrem Herzen, aus ihrer Seele kommen. Und so kommen diese Songs, ob man die gut oder schlecht findet. Aber sie sind echt und ehrlich.
My Little Love, das ist dieser Song, von dem du gerade gesprochen hast, mit diesen,
genau,
ich finde ehrlich gesagt, schockierenden O-Tönen. Wir hören mal einen kleinen Ausschnitt daraus.
Mommy's been having a lot of big feelings recently.
Like how?
Just like... Hang on, my fingers are trapped. Like, I feel a bit confused.
Why?
I don't know. And I feel like I don't really know what I'm doing.
Also ich muss zugeben, bei allem, wo ich auch da mitgehe, was du sagst, also auch dieses Verständnis, so arbeitet sie eben auch als Künstlerin, sie verarbeitet eben auch ihre persönlichen Erlebnisse. Ich finde, das ist irgendwie drüber, muss ich echt sagen. Mich lässt das irgendwie ratlos zurück. Das hat was Therapeutisches irgendwie, ne?
Ja, das ganze Album ist ein Album der Selbsterkenntnis, so ein bisschen Seelenwäsche. Das ist es eindeutig. Und ja, das muss man gut finden oder nicht, aber ich glaube, es ist einfach ehrlich und überzeugend. Es ist nicht Kalkül, um damit Geld zu verdienen. Das ist es sicher nicht. Ich finde es musikalisch eher ein bisschen langweilig, weil es sind ein paar richtig gute Ideen drauf, aber viele Songs sind 5-6 Minuten lang und entwickeln sich aus so einem langsamen Piano. Irgendwo kommt dann also ein Groove, ein Rhythmus dazu und das steigert sich ein bisschen. Aber es passiert, es sind keine brillanten Kompositionen. Es ist kein Fokus da. Also man weiß nicht, wo ist jetzt hier der Kern, wo ist der Hook, wo ist der Refrain, wo ist das? Das ist hier nicht so, bis auf die Single.
Easy on Me.
Easy on Me ist natürlich die Ausnahme.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. Go easy on me, baby. I was still a child, didn't get the chance to.
Und dann sind zum Beispiel ja Szenen drin, wie zum Beispiel Errol Garner, der verstorbene Jazzpianist, der schon irgendwie, weiß ich nicht, 40 Jahre tot ist beinahe, der ist hier als Sample dazu gespielt. Und so, das ist auch ganz spannend. Oder auch das erste Stück, das mit einem berühmten Filmkomponisten zusammen gemacht wurde, das ist also schon so Art wie so Neo-Chanson.
Es ist Strangers by Nature.
Ja,
das hören wir vielleicht mal gerade. Es hört sich wirklich an wie ein Filmsong aus den, weiß ich nicht, 40ern oder so.
In der Tat.
Be taking flowers to the cemetery of my heart for all of my lovers in their present and in the dark. Every anniversary I'll pay respects and say I'm sorry, for they never stood a chance. As if they could, when no one knows.
Ich meine, es ist trotzdem so, dass man sich freut, diese Stimme wieder zu hören. Ist es nicht so?
Also und das muss ich auch nochmal sagen. Einige dieser Songs singt sie auch in dem Konzert, das man jetzt in der ARD-Mediathek sehen kann. Und da sind sie viel besser. Die singt unfassbar gut. Und die Songs kriegen Charakter. Und die Steigerung, die Dynamik ist viel, viel stärker. Und die Chöre sind schöner. Weil auf der Platte sind Chöre drauf, die klingen wie Mickey Mouse. Die sind verfremdet. Ich habe nicht begriffen, warum die das gemacht haben. Es ist ganz schrecklich, ehrlich gesagt. Und insofern, das ist in einem Live-Auftritt wunderbar schön zu sehen und zu hören.
In der Tat, was natürlich dieses Album wieder liefert ist, also erstmal ist es jetzt schon ein großer Erfolg, weil sie hat eine große Aufmerksamkeit bekommen dafür und natürlich verkauft es sich sehr gut, es wird ganz viel gestreamt und man hat natürlich schon das Gefühl, da wird so eine Geschichte irgendwie fortgesetzt. Das ist ein Adele-Album, es hat seine Stimmigkeit und sie hat in diesem Interview ja auch erklärt, es ist wieder so, ich habe aus einer, na sagen wir mal, persönlichen Situation wieder Songs gemacht. Und Oprah Winfrey fragt sie auch, okay, und jetzt bist du aber glücklich. Kannst du jetzt übrigens auch noch weiter Songs schreiben? Ja, ich weiß nicht, sagt sie, oder?
Ja, ja, so ist es. Aber wir werden sehen, was dann bald passiert. Was auch auffällt, wenn man sie in dem Interview sieht und auch in dem Konzert, man muss über das Äußerliche reden, obwohl sie selbst sagt, es ist mir ganz egal, ich bin mal ein bisschen dicker oder habe mehr Gewicht, mal weniger Gewicht. Aber sie hat 40 Kilo abgenommen. Und sie hat es aber nicht getan. Sie sagt, ich bin doch kein Vorbild. Jeder soll machen, was er will. Und ich will auch nicht, dass Leute über mich reden. Ich habe das eben so gewollt. Ich habe es für mich getan. Und das war für sie auch eine große Heilung. Denn nach der Trennung und diesem ganzen Chaos und den Selbstzweifeln, in die sie sich gestürzt hat, bekam sie wieder ganz, ganz viele Angstzustände, die sie mit hektischen Aktivitäten versucht hat zu heilen. Sie ist durch die Welt gereist, nach Peru, nach Jamaika, selbst nach Arizona, in die Wüste. Und das hat aber alles nicht geholfen. Sie hat viel getrunken, ist auch ausgegangen. Erst als ihr einer gesagt hat, komm, du musst mal mehr Physio machen. Du musst einfach arbeiten.
Also dich bewegen, körperlich betätigen.
Das ist zu ihrer neuen Sucht geworden, denn sie macht manchmal dreimal am Tag Workouts, also morgens Gewichte. Sie stemmt 80 Kilo, was relativ viel ist. Ich könnte nicht mal träumen davon. 80 Kilo und dann mittags ein Laufen, abends dann Cardio. Also das macht sie jeden Tag. Und sie sagt, sie fühlt sich einfach toll. Sie sagt jetzt, sie ist ein Athlet jetzt. I'm an athlete. Und deswegen, also sie fühlt sich absolut gut. Sie hat es für sich getan, damit sie mehr Kraft bekommt, mehr Energie. Und dass sie auch einen Rhythmus und einen Plan hat. Weil dann muss sie morgens antreten fürs Kind und für ihre physische Gesundheit. Und insofern hat es ihr wirklich sehr, sehr gut getan.
Ich finde, dieses Interview ist in der Tat sehr offen, auch was ihre sehr persönlichen und intimen Dinge angeht. Das finde ich dann schon irgendwie, ich weiß auch gar nicht genau. Irgendwie habe ich das Gefühl, natürlich bedient sie damit auch etwas, aber es gibt eben auch nur ein Interview, aber sie gibt es Oprah Winfrey. Genau. Die ganze Welt guckt trotzdem zu, oder?
Ja, sie macht es auch deswegen, weil in der Klatschpresse, wenn du nichts sagst, wird ja geschrieben ohne Ende. Es wurde ja auch in der Zeit ihrer Trennung dauernd geschrieben. Sie hätte 1000 neue und es wäre der und der Grund, was alles nicht stimmt. Da haben Leute behauptet, sie würden für sie arbeiten, für sie mit ihr trainieren oder irgendwas machen. Das stimmte alles nicht. Deswegen ist es besser, ein Interview zu machen und dann alles zu sagen, auch persönliche Dinge, als irgendwelche Gerüchte laufen zu lassen. Das finde ich schon richtig. Und insofern ist das so, sie sagt doch ganz ehrlich, sie hat einfach mal 6 Monate keinen Alkohol getrunken. Und das hat ihr extrem gut getan. Sie sagt, dann erkennst du dich wirklich selbst mal, wenn du nichts trinkst. Und vielleicht hat sie ja recht. Das sollten wir auch versuchen.
Ja, wie kommen wir jetzt? Schnell Musik, bitte. Sehr gut würde passen, der Song I Drink Wine. Ein sehr gelungener Song, finde ich.
Ja, aber der nicht davon handelt, dass sie nun wieder Wein trinkt.
Das stimmt.
Aber das ist ein sehr, sehr schöner Song. Der ist gelungen, da hast du recht. How can one become so bounded by choices that somebody else makes? How can we both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that go
rubbed our hearts somehow.
Wir sind ja schon fast am Ende, aber mir fällt nochmal auf, wie unglaublich präsent sie ist, wenn sie singt. Ne? Das ist unglaublich direkt, also unmittelbar kommt es einem.
Ja, die Stimme kommt praktisch dir in den Kopf rein, von hinten so durch die Brust. Und das ist wirklich sehr, sehr schön und sehr, sehr, sehr klar. Das muss ich auch sagen. Also, und sie ist, was ich immer toll finde an ihr, sie ist echt eine Frau mit Prinzipien oder so. Sie hat auch mal sich eine Liste gemacht, was sie nicht machen will als Künstlerin. Sie wird keine Musik von ihr als Werbung verkaufen. Also nicht für irgendwelche McDonald's oder irgendwas. Auf keinen Fall. Sie will also auch wirklich einige Sachen nicht machen. Einige Sachen hat sie dann gebrochen. Sie wollte nie bei einem Festival auftreten. Sie ist aber in Glastonbury beim Festival gewesen. Und sie wollte auch nie in Arenen singen. Das hat sie natürlich, musste sie dann auch wohl aufgeben, denn sie singt natürlich in großen Arenen. Aber sie hat immer noch ihre natürliche Ausstrahlung, hat immer noch diese Sehnsucht nach England und so. Sie ist nie arrogant, sie ist absolut menschlich und das finde ich einfach großartig an ihr und das sind so Dinge, sie sagt auch, sie will keine Luxus-Editions von ihren Alben mehr haben. Das wurde einmal gemacht und sie findet es schrecklich, dass für Leute, die mehr Geld ausgeben wollen, dann extra eine extra Version gemacht wird. Das ist ja gang und gäbe heute. Das wird nochmal doppelt vermarktet, indem man ein Deluxe-Album herausbringt von einem Album, das schon gewesen ist. Dann kauft man das alte Album mit irgendwelchen Zusatz-Bonus-Songs. Findet sie schrecklich. Das ist so nicht ihre Philosophie von Sozialismus. Also das ist so ihre alte britische Working-Class-Mentalität und die hat sie sich echt erhalten. Und ich denke mir, in Zukunft könnte man auch noch Folgendes sehen. Ich dachte mir, als ich sie so in diesem Konzert jetzt sah, die müsste doch einen Film drehen. Und im Publikum sitzen da Melissa McCarthy oder Lizzo oder Ellen DeGeneres und wer war da sonst noch? Und
so, James Corden zum Beispiel.
James Corden und andere. Also da denke ich doch, sie ist doch eigentlich jemand, die könnte doch perfekt sein. Sie ist komisch, sie hat aber auch Tiefe und kann auch sentimentale Sachen
spielen. Und sie kommt einfach sehr gut rüber.
Ja,
auch, ne?
Ja, also ich denke, das hat sie auch gesagt, würde sie nie machen, aber ich glaube, den Schwur kann sie auch gerne brechen.
Solange sie auch wieder auf Tournee geht, meinst du, das kommt?
Ja, eine Tournee wird sicherlich, natürlich wird es das geben, ja, klar. Obwohl, ich weiß nicht, ob die Ausmaße so riesig sein müssen. Natürlich bei so einem Weltstar, eigentlich könnte die 2 Jahre durchtouren. Also, wenn jetzt diese Seuche vorbei wäre, irgendwann mal. Aber darüber reden dann vielleicht mehr in 6 Monaten, vielleicht.
Das war Urban Pop für heute, der Musiktalk mit Peter Orban. Vielen Dank, Peter, erstmal für heute.
Danke, Uke.
Wir haben uns mitreißen lassen von Adele und ihrer Musik. Ja, und ich wollte ankündigen, die nächste Folge oder die nächsten Folgen, Peter, das sind Folge Nummer 24 und 25. Ist das zu glauben?
Oh, ja. In einem Jahr.
In einem Jahr, ne? Und zwar haben wir uns vorgenommen, wollte ich euch, die uns zuhört, nochmal sagen. Wir haben uns vorgenommen, über Pink Floyd zu sprechen. Und ich habe schon gedacht, es müsste eigentlich heißen nach Pink Floyd, wie immer so die Songs auch hießen, auf einigen Alben so Part 1 und Part 2 oder irgendwie so. Mal gucken, wie das gelingt. Erstmal vielen Dank.
Also wir machen daraus 2 Folgen.
Wir machen daraus 2 Folgen, genau.
Ja, das,
genau.
Das muss man schon.
Das ist ja sonst auch gar nicht zu schaffen. Wir haben ja viel zu erzählen dazu. Und vielleicht habt ihr auch was zu erzählen. Dann schreibt uns doch gerne unter urbanpop@ndr.de. Was habt ihr für Erinnerungen an Pink Floyd? Was verbindet ihr vielleicht mit Pink Floyd? Welche Phase mögt ihr besonders? Seid ihr mehr so Frühwerk-Fans oder lieber diese klassischen Alben? Seid ihr mehr, ich habe mal aufgeschrieben, seid ihr mehr Mannschaft David Gilmour oder mehr Mannschaft Roger Waters? Was wärst du, was für eine Mannschaft? Du wärst Syd Barrett vermutlich.
Ja, erstmal Syd Barrett. Das ist für mich eigentlich die Haupt-Pink Floyd. Da würden andere sagen, wie, was? Das kennen wir nicht.
Wer war das denn noch?
Ja. Nein, das stimmt. Das andere ist auch toll. Es ist auch beeindruckend. Aber gut, das machen wir dann.
Das machen wir. Heute verabschieden wir uns erstmal voneinander und von Adele. Herzlichen Dank nochmal. Das war Urban Pop, der Musiktalk mit Peter Urban. Das ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk und mein Name ist Oke Bandixen.
When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, oh, I will hold you for a million years to make you feel my love.
had me yet. I could make you happy, make your dreams come true. There's nothing that I wouldn't do. I'd go to the ends of this earth for you, to make you feel my love. Oh yes, to make you feel my love.
Also die erste Depression rückblickend hatte ich mit 15, 16 Jahren. Das war so ein schleichender Übergang.
Auch wir als Antilopengang haben schon immer auch irgendwelche Psycho-Innenkämpfe irgendwie nach außen getragen in unseren Texten. Es gibt ja auch Abstufung von Depressionen.
Es wird unglaublich viel gelacht auch in so einer Klinik. Und wir spielen jeden Abend Monopoly.
Hallo, mein Name ist Harald Schmidt und ich bin der Gastgeber im Podcast mit dem Titel Raus aus der Depression. Wenn Sie von Depressionen betroffen sind oder jemanden kennen, der damit zu kämpfen hat, es lohnt sich reinzuhören.
Denn viele Betroffene oder auch Angehörige wissen oft gar nicht, an wen man sich eigentlich wenden kann, wenn jemand möglicherweise eine Depression hat.
Die medizinische Expertise kommt ja von Professor Ulrich Hegerl und wir haben fantastische Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die sehr, sehr offen von ihrer Krankheit erzählen. Also es macht einen Riesenspaß und was mich am meisten freut, wir haben tolle Resonanz. Es scheint sehr vielen Menschen draußen zu helfen.
Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info.
Jetzt in der ARD Audiothek.